Nach einigen Wochen kamen mit den Oberdeichgrafen die herrschaftlichen Kommissäre zur Besichtigung desselben. Es war unverkennbar. Der sanfte Abfall bedingte einen sanfteren Anschlag. Aus dem Munde der herrschaftlichen Kommissäre strömte das Lob des Deichgrafen, dass die Bedenken, welche hier und da von den Gevollmächtigten dagegen langsam vorgebracht wurden, gar bald darin erstickten. Auch das ging vorüber. Aber noch eine Genugtuung empfing der Deichgraf eines Tages, da er in stillem, selbstbewusstem Sinnen auf dem neuen Deich entlangritt. Es mochte ihm wohl die Frage kommen, weshalb der Kog, der ohne ihn nicht da wäre, in dem sein Schweiß und seine Nachtwachen steckten, nun schließlich nach einer der herrschaftlichen Prinzessinnen, der neue Karolinenkog, getauft sei. Aber es war doch so. Auf allen dahingehörigen Schriftstücken stand der Name, auf einigen sogar in roter Frakturschrift. Da, als er aufblickte, sah er zwei Arbeiter mit ihren Feldgerätschaften, der eine etwa 20 Schritte hinter dem anderen sich entgegenkommen. »So wart doch«, hörte er den Nachfolgenden rufen. Der andere aber, er stand eben an einem Akt, der in den Kog hinunterführte, rief ihm entgegen, »Ein andermal, Jens, es ist schon spät. Ich soll hier gleich schlagen.« »Wo denn?« »Nun hier, im Hauke-Haien-Kog.« Er rief es laut, indem er den Akt hinabtrabte, als solle die ganze Marsch es hören, die darunter lag. Hauke aber war es, als höre er seinen Ruhm verkünden. Er hob sich im Sattel, gab seinem Schimmel die Sporen und sah mit festen Augen über die weite Landschaft hin, die zu seiner Linken lag. »Hauke Haienkog«, wiederholte er leis. Das klang, als könnte es alle Zeit nicht anders heißen. Mochten sie trotzen, wie sie wollten, um seinen Namen war doch nicht herumzukommen. Der Prinzessinnenname, würde er nicht bald nur noch in alten Schriften modern? Der Schimmel ging in stolzem Galopp. Vor seinen Ohren aber summte es. »Hauke Haienkog! Hauke Haienkog!« In seinem Gedanken wuchs fast der neue Deich zu einem achten Weltwunder. In ganz Friesland war nicht seinesgleichen. Und er ließ den Schimmel tanzen. Ihm war, er stünde inmitten aller Friesen. Er überragte sie um Kopfeshöhe und seine Blicke flogen scharf und mitleidig über sie hin. Allmählich waren 3 Jahre seit der Eindeichung hingegangen. Das neue Werk hatte sich bewährt. Die Reparaturkosten waren nur gering gewesen. Im Koge aber blühte jetzt fast überall der weiße Klee. Da war die Zeit gekommen, die bisher nur idealen Anteile in wirkliche zu verwandeln und allen Teilnehmern ihre bestimmten Stücke für immer eigentümlich zuzusetzen. Ohne Verdruss und Streit hatte auch so die Teilung nicht abgehen können, aber fertig war er gleichwohl geworden. Fortan lebte er einsam seinen Pflichten als Hofwirt, wie als Deichgraf und denen, die ihm am nächsten angehörten. Die alten Freunde waren nicht mehr in der Zeitlichkeit, neue zu erwerben, war er nicht geeignet. Aber unter seinem Dach war Frieden, den auch das stille Kind nicht störte. Es sprach wenig, das stete Fragen, was den aufgeweckten Kindern eigen ist, kam selten und meist so, dass dem Gefragten die Antwort darauf schwer wurde. Aber ihr liebes, einfältiges Gesichtlein trug fast immer den Ausdruck der Zufriedenheit. 2 Spielkameraden hatte sie, die waren ihr genug. Wenn sie über die Werfte wanderte, sprang das gerettete gelbe Hündlein stets um sie herum, und wenn der Hund sich zeigte, war auch Klein Wienke nicht mehr fern. Der 2. Kamerad war eine Lachmöwe, und wie der Hund Perle, so hieß die Möwe Klaus. Klaus war durch ein greises Menschenkind auf dem Hofe installiert worden. Die 80-jährige Trinjans hatte in ihrer Karte auf dem Außendeich sich nicht mehr durchbringen können. Da hatte Frau Elke gemeint, die verlebte Dienstmagd ihres Großvaters könnte bei ihnen noch ein paar stille Abendstunden und eine gute Sterbekammer finden, und so, halb mit Gewalt, war sie von ihr und Hauke nach dem Hofe geholt und in dem Nordweststübchen der neuen Scheuer untergebracht worden. Ein paar der Mägde hatten daneben ihre Kammer erhalten und konnten der Greise nachts zur Hand gehen. Rings an den Wänden hatte sie ihr altes Hausgerät. Eine Schatulle von Zuckerkistenholz, darüber zwei bunte Bilder vom verlorenen Sohn, ein längst zur Ruhe gestelltes Spinnrad und ein sehr sauberes Gardinenbett, vor dem ein ungefüger, mit dem weißen Fell des Weiland-Angora-Katers überzogener Schemel stand. Aber auch was Lebiges hatte sie noch um sich gehabt und mit hierher gebracht. Das war die Möwe Klaus, die schon jahrelang zu ihr gehalten hatte und von ihr gefüttert worden war. Freilich, wenn es Winter wurde, flog sie mit den anderen Möwen südwärts und kam erst wieder, wenn am Strand der Wermut duftete. Der kleine Kindskopf Wienkes guckte eines Morgens durch die halb geöffnete Tür zu Trinjans herein. »Na?« rief die Alte, welche mit den Händen ineinander auf ihrem Holzstuhl saß. »Was hast du denn zu bestellen?« Aber das Kind kam schweigend näher und sah sie mit ihren gleichgültigen Augen unablässig an. »Bist du das Deichgrafskind?« frug sie Trinjans, und da das Kind wie nickend das Köpfchen senkte, fuhr sie fort. »So setz dich hier auf meinen Schemel.« »Ein Angora-Kater ist's gewesen. So groß. Aber dein Vater hat ihn totgeschlagen. Wenn er noch lebig wäre, so könntest du auf ihm reiten.« Wienke richtete stumm ihre Augen auf das weiße Fell. Dann kniete sie nieder und begann es mit ihren kleinen Händen zu streicheln, wie Kinder es bei einer lebenden Katze oder einem Hunde zu machen pflegen. »Armer Kater«, sagte sie dann und fuhr wieder in ihren Liebkosungen fort. »So«, rief nach einer Weile die Alte, »jetzt ist es genug. Und sitzen kannst du auch noch heut auf ihm. Vielleicht hat dein Vater ihn auch nur um deshalb totgeschlagen.« Dann hob sie das Kind an beiden Armen in die Höhe und setzte es derb auf den Schemel nieder. Da es aber stumm und unbeweglich sitzen blieb und sie nur immer ansah, begann sie mit dem Kopfe zu schütteln. »Du strafst ihn, Gott der Herr!« »Ja, ja, du strafst ihn«, murmelte sie. Aber ein Erbarmen mit dem Kinde schien sie doch zu überkommen. Ihre knöcherne Hand strich über das dürftige Haar desselben, und aus den Augen der Kleinen kam es, als ob ihr damit wohl geschehe.